Kolosser Kapitel 1. Wir schauen heute einen einzigen Vers an. Der ist kurz, das steht mitten in einem Satz. Aber weißt du, wie oft wir leicht sowas lesen und dann nicht nachdenken? Und vielleicht auch nicht wirklich die Tiefe dieser Aussage erkennen, was wir da drin haben. Ihr kennt diesen Mann nicht, aber dieser Mann hat in seiner Hand einen Schatz. Vor 10 Jahren circa in Großbritannien gab es einen Bruder und eine Schwester, die mussten, weil ihre Eltern verstorben sind, sie mussten alles eigentlich aussortieren, was dort im Haus war. Und sie fanden dort einiges Geschirr, so Töpfe, Vase aus China. Sie haben eigentlich dann diese Vase hier gefunden. Irgendwo da im Dachgeschoss, da irgendwo verstaubt. Sie wussten nichts davon, sie haben es einfach gefunden. Und sie haben es dann zu einem Auktionshaus gebracht. Und dieser Mann arbeitet in einem solchen Haus, das heißt Bainbridges in London. Und dieser Mann hat alles dann ausgewertet. Und diese Vase wurde dann versteigert. Es stellt sich heraus, dass es aus dem 18. Jahrhundert stammt, von einem Kaiser Qianlong mit sogar einen Abdruck unten auf den Fuß dieser Vase, dass es aus dieser chinesischen Dynastie kommt. So, es wurde 2010 versteigert. Und diese Vase, die wer weiß wie lange dort oben verstaubt war, hat 1,3, der Mann, der das versteigern wollte, der hat gesagt, ja, ihr werdet wahrscheinlich 1,3 bis 1,9 Millionen Euro oder Dollar dafür bekommen. Das ist ja eh genug, oder? Sagst, wow, okay, versteigern das bitte. Aber tatsächlich, als es versteigert wurde, haben sie 85 Millionen Dollar für diese Vase bekommen aus China, das irgendwo oben im Dachgeschoss verstaubt war und niemand wusste, dass es da war. Warum verwende ich das? Erstens, ich möchte, dass ihr alle mal alle eure Sachen anschaut und überlegt, ob ihr irgendwelche Vase irgendwo habt, okay? Und dann können wir vielleicht ein neues Gemeindehaus kaufen, obwohl wir jetzt gerade... Nein, nicht deswegen. Der Grund ist, weil wir manchmal, und eigentlich kommt es öfters vor, dass wir den Wert von etwas nicht richtig einschätzen. Deine Vase. Ja, Mama und Papa haben das irgendwo hergekriegt. Vielleicht haben sie es bei Kik gekauft, keine Ahnung. Nein, das ist 58 Millionen Dollar, also keine Ahnung, was es in Euro, aber etwas weniger, aber trotzdem immer noch extrem viel wert. Wenn wir Jesus nicht richtig einschätzen, und da gibt es viele, viele Menschen, die Jesus zu 100% falsch einschätzen. Sie sagen zum Beispiel, dass er ist einfach ein Mensch, der so ein Prophet war, wie andere Propheten. Falsch, falscher Wert. So ist es viel zu wenig, nicht mal annähernd seine echte Realität und Identität. Manche würden sagen, ein guter Lehrer war er. Ganz normaler Mensch, aber ein extrem guter, vielleicht der beste Lehrer, den es jemals gegeben hat. Das stimmt schon, dass er der beste Lehrer war, den es jemals gegeben hat. Aber das ist weit zu wenig. Er ist viel mehr als bloß ein guter Lehrer oder ein einfacher Mensch oder ein Religionsgründer, wie so viele andere Religionsgründer. Das alles ist nicht genug, nicht annähernd genug. Wie ihr das gesehen habt in meinem Titel, Folie da vorne. Jesus ist Gott. Und wir möchten auch heute als Gemeinde dazu stehen und das klar und deutlich sagen und kein Millimeter davon zurückweichen. Und die Stelle, die wir heute betrachten, ist so eindeutig und so kurz. Man könnte eigentlich darüber fliegen und meinen, ja, okay, und nicht nachdenken. Aber wir müssen nachdenken. Es ist extrem wichtig, weil wenn wir Jesus nicht den richtigen Wert geben, dann können wir auch nicht in Christus, in Jesus, wirklich die Fülle des Lebens bekommen. dann wird er vielleicht sogar in unserem Leben eine Art Nebenrolle spielen, weil wir nicht verstehen, wie wichtig das ist. Stell dir vor, vielleicht haben sie diese Vase irgendwo im Haus irgendwann mal aufgestellt, wo es kleine Kinder gab, die herumgelaufen sind, vielleicht sogar Dinge herumgeschmissen haben und da steht diese Vase auf dem Tisch. 85 Millionen Dollar wert und die Kinder schmeißen einen Fußball im Raum herum, oder? Wenn wir den richtigen Wert von etwas nicht erkennen und nicht danach leben, dann können wir Dinge tun und Dinge vermeiden, die eigentlich wir würden es ganz anders machen, wenn wir wüssten, was wir dort hätten. Wir wollen heute eigentlich nur zwei Gründe anschauen aus dieser Stelle, aber betrachten wir diese Stelle als erstes. Es ist nicht schwer. Vers 17 sagt Folgendes. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Wir haben in dieser Stelle ein paar Aussagen, wo es dieses er ist oder in ihm ist. Jedes Mal, dass dieses Wort ist im Griechischen vorkommt, ist es eigentlich nicht nötig, das Wort hineinzuschreiben. So, wenn der Autor tatsächlich dieses Wort ist schreibt, macht er das, weil er das ganz besonders betonen möchte. Die Verben, die Tunwörter im biblischen Griechischen haben inklusive sozusagen dieses Ist-Wort. Es ist so verstanden, dass es drin ist. Und wenn die das dann schreiben, dann wollen sie die Autoren behaupten, betonen, er ist wirklich das. Das ist er. Denk darüber nach. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. So schauen wir als erstes diese Frage an, oder dieser Sündenfaktor. Warum brauchen wir solche Aussagen? Heute wird die Gottheit Jesu immer wieder verleugnet. Menschen werden ignorieren, verachten, wie wir schon gesehen haben, legen einen falschen Wert auf Jesus. Wir als seine Kinder, als Gläubigen, die an das Wort Gottes wirklich glauben und davon zu 100% überzeugt sind, wir dürfen und müssen ganz klar und deutlich verstehen, mit wem wir zu tun haben, wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen mit unserem ganzen Leben. Kolosserbrief hat als Ziel, dass die Menschen die Fülle des Lebens in Christus erkennen und deswegen dann die Irrlehren, die dort in der Gemeinde eingeschlichen sind, ablegen würden. Dieses Gesetzlichkeit und auch dieses durch verschiedene asketische Lebensweise, glaube ich, bin ich irgendetwas oder sogar die Anbetung von Engeln, als ob die irgendwas tun oder machen könnten, dass sie irgendwelche Autorität hätten. Paulus will klar und deutlich zeigen, Jesus ist alles, was du brauchst. Schau auf Jesus. Und er fängt an mit dieser Verse, die wir in letzter Zeit betrachtet haben. Wer ist er? Wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist, seine Autorität, dass er, wenn man Jesus anschaut, dann sieht man, wer Gott tatsächlich ist, wer der Vater ist. So wie der Vater ist, so ist sein Sohn. Und daher wissen wir, wie der unsichtbare Vater, wie der unsichtbare Gott tatsächlich ist, gnädig und Wahrheit. Und wir sehen auch eben in Vers 16, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron und Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Da haben wir das in den letzten Wochen auch betrachtet. Er ist der Schöpfer. Es ist alles durch ihn und für ihn geschaffen worden. Das heißt, der Grund, warum wir existieren, ist, weil wir Jesus verherrlichen dürfen. Es dreht sich alles um den Sohn. Und der Vater hat uns in dem Sohn Klarheit gegeben, wenn wir in Christus sind. Wir wissen, was passiert nach dem Tod wegen Jesus. Mit voller Überzeugung, mit voller Sicherheit wissen wir eben, dass wir errettet sind aus der Herrschaft der Finsternis. Wir haben auch Freiheit. Wir haben ein Erbe mit den Heiligen im Licht, Vers 12. Errettet aus der Herrschaft, Vers 13. Und die Erlösung durch sein Blut. Vergebung, Reinheit durch sein Werk am Kreuz. Und wie ist das möglich? Das ist nur möglich, wenn Jesus ist, wer er tatsächlich ist. Und zwar wahrer Gott und wahrer Mensch. 100% Gott, 100% Mensch, der unsere Sünden auf sich am Kreuz genommen hat. Heute ist unser Fazit nicht besonders schwierig, keine Raketenwissenschaft. Die göttliche Natur Jesu ist ein unverzichtbarer Teil der Grundlage des Evangeliums. Unverzichtbar. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann kann er dich und mich auch nicht retten. Er kann für uns gar nichts tun, das dein Nachbar für dich nicht tun könnte. Dann wäre er ein ganz normaler, einfacher Mensch. Und wenn er gestorben ist oder als er gestorben ist, dann ist er nur für seine eigenen Sünden gestorben, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber da Jesus Gott ist und kein einziges Mal jemals gesündigt hat, er ist wahrer Gott, der wahre Mensch geworden ist und für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Gott selbst hat deine Sünden auf sich genommen, der Sohn Gottes. Und nur so kannst du zu 100% sicher sein, dass wenn du eines Tages stirbst, du tatsächlich Vergebung hast. Du musst in Christus sein. Er ist, wie er selbst sagt, Johannes 14,6, der einzige Weg. Er ist die einzige Wahrheit. Er ist das einzige Leben. Nur Christus kann uns das geben. So, wie wird die göttliche Natur Jesu hier in diesem kurzen Vers klar und deutlich dargestellt? Wo sehen wir das? Ich glaube, ihr merkt das schon, aber wir haben als erstes eine göttliche Eigenschaft. Da steht in Vers 17, er ist vor allem. Du darfst nicht einfach darüber lesen und sagen, okay, ja, er war vor allem, ist vor allem. Was sagt Paulus hier? Er ist tatsächlich vor allem. Hier haben wir wieder eine sehr spannende Sache. Wir haben in diesem Vers zweimal das Wort alles oder allem. Hier kommt es, er ist vor allem und dann danach kommt und alles hat seinen Bestand in ihm. Wenn man das auf Deutsch liest, natürlich sieht man keinen Riesenunterschied dabei, aber im Griechischen ist beim ersten kein Artikel dabei, keinen bestimmten Artikel, beim zweiten schon einen bestimmten Artikel. Was heißt das? Wenn kein bestimmter Artikel da ist, dreht sich's nicht um genau irgendwelche Dinge, sondern allgemein alles. Alles, was es gibt. Er ist, bevor es irgendwelche Materie gegeben hat. Das ist eine Eigenschaft, das nur Gott besitzt. Psalm 90, Vers 2 sagt Folgendes. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeiten zu Ewigkeiten bist du Gott. Gott ist ewig, nur Gott. 2. Mose 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Als Gott Mose seinen Namen gegeben hat, was bedeutet dieser Name? Es bedeutet tatsächlich, so wie Andi in der Bibellesung hervorgebracht hat, es bedeutet der Existierende. Ich habe keinen Anfang, ich habe kein Ende. Ich existiere, ich bin wahrer Gott. Er ist vor alles, was heute in diesem Universum vorhanden ist. Er ist davor gewesen. Wer? Jesus, der Sohn des Vaters. Er ist ewiger Gott. Überleg dir, was der Prophet Micha sagte in Micha 5, Vers 1. Als er den Messias vorhergesagt hat, hier steht, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her, gewesen ist. Der Messias, der jetzt kommt und aus Bethlehem kommt, und ihr kennt die Geschichte, als die Weisen nach Jerusalem gegangen sind und nach dem König gesucht haben, hat der ungläubige König Herodes den Juden gefragt, wo soll der Messias herkommen? Und sie sagten, naja, aus Bethlehem. Wo haben sie das gewusst? Aus dieser Stelle. Und dann schickt eben König Herodes seine Soldaten nach Bethlehem und lässt alle Kinder bis 2 Jahre alt umbringen. Ein ungläubiger Schurke, also richtig böser Mann. Bringt die ganze Kinder einfach um. Diese Stelle hier aber zeigt, Jesus, der ist Mensch geworden und hat einen menschlichen Anfang sozusagen, aber nicht als Wesen. Jesus, der zweite Person Gottes, ist seit Ewigkeit her der Sohn Gottes, der zweite Person. Und du liest im Alten Testament von wirklich vielen, vielen Stellen, wo der Engel des Herrn erscheint. Und was tun sie? Sie beten ihm an oder er sagt, nimm deine Schuhe weg, du stehst auf heiligen Grund. Wie kann das sein? Das ist kein normaler Engel. Als die Engel da mit Menschen Kontakt hatten im Alten Testament und die Menschen Angst hatten und denen anbeten wollten, haben sie gesagt, nein, steh auf, ich bin kein Gott, bete nur Gott an. Aber als Jesus, als der Engel der Herrn erscheint, nimmt er Anbetung entgegen. Jesus fing nicht an in Bethlehem. Jesus ist ewiger Gott. Seine Identifikation mit uns Menschen fing an in Bethlehem. Er ist Mensch geworden in Bethlehem. Aber davor gab es ihn seit Ewigkeit her. In Johannes 8, Vers 5, also 58 hat der Herr selbst diese Behauptung gemacht. Und die Jünger, also die Juden wussten ganz genau, was er damit sagen wollte, weil danach wollten sie ihn umbringen. Er sagte, du, obwohl du ein Mensch bist, machst dich gleich mit Gott. Was hat Jesus gesagt? Er sprach zu denen und sagt, wahrlich, wahrlich, also es stimmt wirklich. Pass auf, ich sage euch jetzt etwas, das wirklich die Wahrheit entspricht. Ehe Abraham war, ich bin. Oder bin ich steht da in der Reihenfolge. Was sagt er damit? Er sagt, bevor sogar Abraham gelebt hat, existiere ich. Ich bin ewiger Gott. Wow. Das hat er klar und deutlich gesagt. Übrigens, warum sagt Jesus nicht einfach, ich bin Gott? Ich bin persönlich deswegen davon überzeugt, dass er das nicht sagt, weil Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn Jesus sagt, ich bin Gott, dann würde er sagen, ich allein und nur ich bin Gott. Aber Gott hat 3 Personen. Deswegen sagt Jesus nicht, ich bin Gott, sondern er sagt, ich und der Vater sind eins. Er ist Gott. Aber der Sohn aus diesem dreieinigen, ganz klaren Gott. Und hier steht, er ist vor allem. Johannes 1,1 sagt es auch ganz klar und deutlich. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist wahrer Gott. Warum ist das für uns so wichtig? Warum können wir nicht einfach damit zufrieden sein, wenn wir sagen, der ist einfach ein guter Lehrer, er ist einfach ein netter Mensch gewesen? Naja, weil wenn Jesus nicht ewiger Gott wäre, dann hättest du keine Sicherheit, dass du in der Ewigkeit errettet bleiben könntest. Hätte Jesus einen Anfang oder ein Ende, dann hätte auch deine Errettung einen Anfang und ein Ende. Es ist alles von Jesus abhängig. Aber er ist Gott selbst. Er ist ewiger Gott. Man kann tatsächlich nicht an Gott glauben. Heute hörst du das immer wieder. Ich glaube eh an Gott. Wozu brauche ich Jesus? Du glaubst nicht an Gott, wenn du nicht an Jesus glaubst. Du glaubst an irgendwas anders. Wenn du Jesus nicht als Gott Anerkennung schenkst und dich den Herrn Jesus nicht unterwerfst und unterordnest aus Dankbarkeit und Liebe, dann hast du Gott verleugnet. Dann stehst du vor ewiger Gott als ein Feind und nicht als ein Freund. Und er will, dass du seinen Freund wirst. Deswegen ist Jesus gekommen. So, ob du in der Vergangenheit Kontakt hattest mit Leuten, die Jesus als Prophet betrachten, wie in Islam, oder in irgendeine Glaubensrichtung, das sagt, dass Jesus ist gar nicht Gott, weil es nur laut Wachturmgesellschaft einen Gott gibt und der heißt Jehova, was eigentlich eine Wachturmgesellschaft-Erfindung ist. Oder wenn du bei den Mormonen vielleicht warst, wo sie sagen, ja, er ist Gott, aber du kannst auch Gott werden. Und Satan war sein Bruder. Also das, alle diese Denkweisen, alle diese Richtungen sind Blasphemie. Sie verleugnen die Wahrheit über Jesus. Jesus ist ewiger Gott. Und wir können dankbar sein. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Was wäre, wenn Jesus nicht ewiger Gott wäre? Was, wenn er ein Ablaufdatum hätte und irgendwann mal nicht mehr dafür sorgen kann, dass die auf ihn, also an ihn glauben und ihn vertrauen, errettet werden vor dem heiligen Gott? Dann hätten wir ein Problem. Und wir erleben das sehr oft in dieser Welt. Vielleicht hast du auch, ich hoffe nicht, aber viele, ich glaube, es gibt Menschen, die ihre Hoffnung in irgendwelche Politiker setzen. Und dann schlagartig von heute auf morgen, zack, der ist da weg. Haben wir wieder vor kurzem erlebt hier in Österreich, oder? Ein Politiker, der von vielen als der Hoffnungsträger der Zukunft hat, junger Mann und so weiter, und auf einmal weg. Oder anders haben wir vielleicht erlebt, wie ich es in meiner Familie erlebt habe, wo meine Mutter 2001 eben einen Schlaganfall bekommen hat und seitdem sie dann das hatte, Schwierigkeiten hatten mit vielen Sachen, sie konnte nicht mehr lesen, ihr war sehr, sehr oft schwindelig. Sie war eigentlich eine Art Pflegefall, nicht die ärgste Situation, wie es manche haben. Sie konnte noch gehen, sie konnte sich selbst noch futtern und so weiter. Aber mein Vater musste meine Mutter pflegen. Keiner von uns Kinder haben gedacht, dass mein Vater, bevor meine Mutter, sterben würde. Wir sind alle davon ausgegangen, meine Mutter wird sicherlich vorher zum Herrn gehen. Aber nein, meine Mutter lebt heute, preis dem Herrn. Mein Vater ist 2015 zum Herrn gegangen. Meine Mutter war auf meinen Vater 100% eigentlich abhängig von ihm. Aber dann ist er auf einmal tot. Weg. Nicht ewig. Seine Seele ist ewig, aber die Fähigkeit, jetzt hier auf Erden meine Mutter zu dienen, hört er auf mit seinem Tod. Hat Gott jetzt meine Mutter verlassen und im Stich gelassen? Nein, wir schauen jetzt 6 Jahre rückblickend und sehen, wie der Herr für meine Mutter immer noch sorgt bis heute und wirklich eine Qualität in der Pflege bekommen hat in dem Heim, wo sie jetzt ist. Das nicht mal mein Vater ihr damals geben konnte. Es geht ihr eigentlich heute sogar besser als damals. Aber wisst du, wenn Jesus ein Ablaufdatum hätte, hätte dein Heil auch ein Ablaufdatum. Was haben wir aber in eben Offenbarung gelesen? Ich glaube dreimal. Das kam jetzt in Vers 8 vor. Ich bin der Wahr. Also Entschuldigung, Vers 8 steht, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wieder göttliche Aussagen. Jesus ist Gott. Oder wo es da steht im Vers 11, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Eine göttliche Eigenschaft. Vers 17, ich bin der Erste und der Letzte. Und überlegt euch, was sagte er davor? Fürchte dich nicht. Ich habe kein Ablaufdatum. Die ganze Welt ist so unsicher. Die ganze Welt kann so schnell anders werden, aber ich bin immer der Herr. Fürchte dich nicht. Paulus will, dass wir diese Eigenschaft des Herrn verstehen. Er ist tatsächlich ewiger Gott. Er sagt hier, er ist vor allem. Aber zweitens, die Frage, welche Bedeutung wird Jesus gegeben? Da ist sein Charakter, er ist Gott. Aber was bedeutet das eigentlich? Der Sohn Gottes, Jesus der Christus, ist die Grundlage des Universums. Und hier haben wir einen Gedanke, dass ich glaube, wir müssten eigentlich uns mehr damit auseinandersetzen. Es steht in der Stelle, alles hat seinen Bestand in in Jesus. Vielleicht lesen wir das und sagen, okay, was soll das bedeuten? Okay, wie geht's weiter? Er ist das Haupt des Leibes. Okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Er ist Oberhaupt in der Gemeinde, die Gemeinde, wie wir gelesen haben. Er ist mitten unter seine Kinder. In ihm alles besteht. Okay, er sorgt dafür, dass alles existiert. Wir müssen hier ein bisschen tiefer graben. Was bedeutet das? Wir haben eine Stelle, wo andere Worte verwendet werden. In Hebräer 1 und Vers 3 sagt der Autor von Hebräerbrief, dass der Herr Jesus, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Tragen. Du trägst das, du erhältst das, ist was eben hier auch gedacht wird. Der Herr Jesus trägt alle Sachen. Ich möchte es folgend so formulieren. Jesus ist die Grundlage, nicht nur, dass das Universum geschaffen wurde. Er ist der Schöpfer, die schöpferische Gestaltungskraft, das dahinter steht. Jesus ist die Grundlage dafür, dass es überhaupt ein Universum geben kann. Sagst, was meinst du damit? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Er ist die tragende Kraft für alle Dinge. Würde er nicht da sein, würden sie sozusagen nicht existieren können und, ich möchte ein weiteres Wort dazugeben, dürfen. Was tut ein heiliger Gott, wo er dann in Kontakt kommt mit Sünde, mit das, was böse ist? Er kann nicht wegschauen. Es sei denn, es gibt oder es ist eine Möglichkeit, einen gerechten Grund zu sagen, ich muss noch nicht durchgreifen. Ich kann gerecht bleiben und noch geduldig sein. Der einzige Grund, warum diese Welt noch existiert und jemals existieren durfte, ist, weil es Jesus gibt. Wir haben hier dieses Wort, er hat seinen Bestand. Eigentlich ist das im Originalsprache ein Tunwort auch, ein Verb. Deswegen hat die Elberfelder Übersetzung hier alles besteht durch ihn übersetzt. Beides sind gute Übersetzungen, es ist nicht falsch, das eine oder das andere. Es ist aber ein Tunwort, ein Verb, das heißt, dass eine wichtige Aussage hat. Es hat einen Anfang in der Vergangenheit gehabt, es ist eine Perfektform. Ein Anfang in der Vergangenheit, das wirkt bis heute und in die Zukunft hinein, hört nicht auf. Das heißt, es ist nicht Ewigkeit, dass es so ist, aber es hat begonnen und jetzt wirkt es bis und ohne aufzuhören. Wann hat es begonnen, dass Jesus alles trägt, dass Jesus alles erhält? Na, bei der Schöpfung. Oder? Davor gab es auch nichts. Damit fing es an. In ihm besteht oder alles besteht durch den Herrn Jesus. Aber was bedeutet dieses Wort? Was hat dieses Wort an sich als Bedeutung? Die Grundauslegung oder Grundbedeutung dieses Wort ist, dass es eine enge Verbindung gibt. Man könnte es so sagen, unzertrennlich. Es ist unzertrennlich. Wenn du das eine nicht hast, dann hast du das Ganze nicht. Die sind unzertrennlich. Jesus, alles besteht durch ihn. Zwei Sachen stehen in engen Verbindung zueinander. Wenn das eine nicht vorhanden ist, kann das andere gar nicht da sein. Sozusagen könnte man sagen, unzertrennlich, sie halten zusammen und deswegen existieren sie. Sie können nicht getrennt werden voneinander. Das sind zusammengehörige Teile, woraus etwas besteht. Die enge Verbindung Jesu mit der Schöpfung sorgt dafür, dass die Schöpfung bestehen kann. Alles besteht in ihm. Vielleicht sagst du, okay, das ist sehr theoretisch, wie soll ich jetzt damit anfangen? Und hier sehen wir, wie das Wort Gottes uns wunderschöne Beispiele gibt, damit wir das erkennen können. Wir haben in einer Stelle in 2. Petrus 3 Genau das gleiche Wort, die in gleicher Art und Weise verwendet wird. Hier steht in 2. Petrus 3, dass die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Und wenn du diesen Zusammenhang liest, dann merkst du, Petrus argumentiert, dass es eine Zeit gab, wo Gott die Welt geschaffen hat und dann auch die Welt gerichtet hat. Und Menschen verleugnen diese Tatsache. Und er erwähnt hier eine einfache Tatsache. Wir würden heute sagen, eine wissenschaftliche Tatsache. Wie wichtig ist Wasser? In 1. Mose 1 steht, dass der Geist Gottes schwebte über diese Tiefe, über diese Gewässer. Genau gesagt steht da, Vers 2, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann aus diesem Wasserzustand hat Gott dann die Sachen auch geschaffen. Vorher war nichts, Gott hat es geschaffen, aber Wasser ist extrem wichtig. Wie wichtig ist Wasser? Ich habe hier so ein Bild, das könnt ihr nicht lesen, das weiß ich, aber schau, der menschliche Körper ist zu 60% aus Wasser. 71% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Wir haben hier, unser Gehirn und Herz sind 73% Wasser. Unsere Lungen sind 83% Wasser. Unsere Haut ist 64% Wasser. Unsere Muskeln und Nieren sind 79% Wasser. Und deine Knochen sogar, diese harte, trockene Dinge, denken wir, sind zu 31% Wasser. Kannst du existieren ohne Wasser? Du kannst einige Zeit existieren ohne Essen. Du wirst dann abgemagert sein und schwächer werden, aber kannst nicht lang ohne Wasser überleben. Warum? Weil dein Leben besteht aus Wasser. Du brauchst Wasser. Wir haben extrem viel Wasser auf diesem Planeten. So, wenn wir sagen, dass alles besteht aus Christus, da sehen wir etwas ganz wichtig. Erstens, er ist die Autorität und Macht. Also die Autorität und Macht Jesu sorgt dafür, dass die Natur weiter besteht und das Weltgeschehen seinen Plan erfüllt. Ohne Jesus geht nichts weiter. Die Naturgesetze gehen nicht weiter. Du kannst und darfst heute zu 100% sicher sein, dass morgen die Sonne aufgehen wird. Und warum? Weil Jesus dafür sorgen wird. Er ist der Schöpfer und alles ist durch seine Macht und durch seine Wort und Kraft wird getragen, weitergeführt. Wie es dann auch in 1. Mose 8, Vers 22, wo der Herr mit Noah spricht und sagt zu ihm eben, von nun an, nach dem Sintflut, sagt der Herr Noah Folgendes, von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Man könnte sagen, solange ich sage, dass die Erde bestehen soll. Bis ich sage, es ist aus. Da sieht ihr auch, wie gottlos diese ganze Angstmacherei ist durch die Klimaaktivisten, die es heute gibt. Und wisst ihr, es ist biblisch, dass wir unser Planeten pflegen und nicht missbrauchen. Keine Frage, aber die Angstmacherei, die da draußen ist, wenn ihr nicht dies oder jenes machen, dann in kürzester Zeit werden wir alle aussterben auf dieser Erde. Man kann so eine Behauptung nur machen, wenn man Jesus zu 100% verleugnet. Wer sorgt dafür, dass die Erde weiter besteht? Nicht wir Menschen. Können wir Dinge kaputt machen? Ja, natürlich, das ist nicht die Frage. Können wir dafür sorgen, dass die Erde nicht mehr vorhanden ist und dass die ganzen Menschen aussterben? Nein, können wir nicht. Warum? Weil Jesus derjenige ist, der alles erhält, der alles trägt. Und wir haben in Offenbarung jetzt gelesen, dass er alles so weiterführt, dass er einen Plan hat und er kommt eines Tages zurück. Und wenn er zurückkommt, kommt er nicht zu einer verwüsteten Planeten zurück ohne Menschen. Er kommt zurück zu einem Planeten, wo es viele Menschen gibt, die unter seinem Gericht stehen. Er möchte diese Menschen retten. Es ist seine Gnade, die dafür sorgt, dass diese Welt weiter existiert. Vielleicht schaust du das an und sagst, boah, Es schaut aber so chaotisch aus, es schaut so schrecklich aus. Wie kannst du behaupten, dass Jesus das alles eigentlich in der Hand hält? Hast du mal gesehen, wie auf einem Radarbildschirm die Flüge, die um einen Flughafen herumfliegen, bevor sie landen oder sie heben ab, bevor sie dann wohin fliegen, wie chaotisch dieses Fliegerei ist um den Flughafen herum? Wer sorgt dafür, dass da nicht ständig irgendwelche Flugzeuge ineinander prallen und abstürzen? Naja, die Fluglotsen, die Menschen, die das steuern. Wenn du da sagst, okay, ich weiß schon, dass jemand dafür sorgt, dass obwohl es schaut chaotisch aus, es wird schon grundsätzlich funktionieren. Oder vielleicht ein Wandteppich oder ein Bildteppich. Schaust du mal sowas von vorne an, es schaut wunderschön aus. Schon wunderschönes Bild, aber wenn du da hinten den hinteren Seite das betrachtet, die ganze Web, was gewoben wurde und wie es da ausschaut, es schaut wie wirklich schrecklich aus. Du und ich sehen nicht, wie das Endprodukt dann eines Tages fertig sein wird, aber wir wissen, dass jemand das in der Hand hat. Kolosserbrief sagt uns, alles hat seinen Bestand. Alles wird von ihm, sagt uns eben Petrus, getragen. So, wenn du in Christus bist, bist du nicht einfach in irgendeiner Religion dabei. Du gehörst zur Familie des Schöpfers. Du hast dich denen unterordnet, unterworfen im Glauben, der dafür sorgt, dass die Welt überhaupt existiert. Und ich möchte den nächsten Punkt dazugeben, dass wir manchmal übersehen. Die Autorität und Macht Jesu sorgt dafür, dass wir überhaupt Zeit haben, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Er trägt alles. In ihm ist alles, besteht alles. Wäre Jesus für uns am Kreuz nicht gestorben, dann hätte es keine Grundlage gegeben für diese Geduld und diese Langmut Gottes, die wir seit dem Sündenfall erleben. Die schon öfters in der Gemeinde waren, wissen, dass gleich da in 1. Mose 3, als der Herr mit Adam und Eva spricht, sagt er, die Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Die erste Erwähnung, dass es eine Lösung gibt für das, was die Schlange getan hat. Die Schlange wird zerstört. Sünde, Satan haben ein Ablaufdatum. Wer das dann gesagt hat in dem Moment, ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es passieren wird. Es war der Herr und sein Opfertod am Kreuz, das ermöglicht hat, dass Gott in dem Moment, wo Sünde in der Welt gekommen ist, nicht durchgreifen musste und nicht alles sofort zerstören musste. Apostelgeschichte 17 sagt, dass in der Vergangenheit, bevor Christus kam, hat Gott über die Sünden hinweggeschaut. Aber jetzt, sagt Paulus, ruft Gott alle, der Vater ruft alle Menschen dazu auf, Buße zu tun. Warum? Weil er seinen Diener beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wer ist das? Jesus, der Christus. Warum ist es, dass du und ich überhaupt noch die Fähigkeit haben, heute hier zu sitzen und zu atmen in so einer sündigen Welt? Weil der heilige, gerechte Vater weiß, dass Jesus die Grundlage ist für unsere Existenz. Er erhält alles. Gäbe es keinen Jesus, würdest du gar nicht existieren und du verdankst deine Existenz dem Herrn, weil wenn es dafür, und ich möchte es so formulieren, es steht in Offenbarung 13, Vers 8, dass das Buch des Lebens des Lammes, da stehen die Namen der Menschen hinein, die errettet werden. Aber dieses Lamm, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Was bedeutet das? Als die Welt geschaffen wurde, wusste Jesus schon, der zweite Person Gottes, ich werde für diese Schöpfung sterben müssen. Ich mache das aber trotzdem. Das ist die Grundlage, dass sie existieren können. Wenn er nicht das getan hätte, wenn er nicht dazu bereit gewesen wäre, hätte Gott dich und mich gar nicht mal geschaffen. Er hätte uns nicht schaffen können. Ein gerechter Gott kann nicht eine Welt schaffen, die sündig ist, wo es keinen Ausweg, keine Vergebung, keine Versöhnungsmöglichkeit gibt. Alles hat seinen Bestand in Christus. Jesus ist Gott. Und ohne Jesus hätten wir erstmals überhaupt keine Möglichkeit zu existieren. Aber zweitens, keine Hoffnung, dass wir Vergebung erleben könnten. Titus 1, Vers 13 spricht davon, dass wir etwas Wunderbares erwarten. Was erwarten wir? Steht hier, wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Diese Stelle sagt nicht Gott und dann auch einen zweiten und der heißt Jesus Christus, sondern wir erwarten die Herrlichkeit des großen Gottes, der Jesus Christus ist, unser Retter. Gott ist Mensch geworden. In Johannes 20, Vers 28, nachdem Jesus auferstanden ist und der Thomas, der gezweifelt hat und sagte, nein, wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich meine Hände nicht in den Löchern in seine Hand geben kann oder und mein Finger in den Löchern, meine Hand in seine Seite reinstecken kann, dann glaube ich nicht, dass er lebt. Und dann erscheint Jesus und Jesus sagt, okay, fass mich an, Thomas, ich bin da. Was sagte Thomas? Er sagte zu ihm ganz direkt, mein Herr und mein Gott. Und die Frage, die ich heute stellen möchte für uns, du schaust diese einfache Aussage an, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Du erkennst, dass diese Aussage spricht und sagt, Jesus muss Gott sein, weil sonst ist das unstimmig. Das kann man nicht schreiben über dich und mich. Stern ist vor allem und in Stern hat alles seinen Bestand. Echt? Was? Du kennst mich überhaupt nicht, wenn du sowas behaupten würdest. Wie kann man sowas über einen Menschen behaupten? Nur, wenn er wahrer Gott ist. Die göttliche Natur Jesu ist ein unverzichtbarer Teil der Grundlage des Evangeliums. So, du liest das, du hast das verstanden, hoffentlich, in deinem Kopf. Was tust du mit deinem Herzen jetzt? Wie wichtig ist Jesus in deinem Alltagsleben? Ohne ihn gibt's dich gar nicht. Glaubst du, was Kolosser 1,17 über Jesus sagt? Bist du bereit, das im Glauben anzunehmen und dein Leben danach zu richten? Und wenn wir solche Dinge im Wort lesen, ist es eine Enthüllung, eine Offenbarung, ein klares Wort vom Herrn. Den bin ich. Und du brauchst mich. Aber wie wir gelesen haben, fürchte dich aber nicht. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich werde dafür sorgen, dass du errettet bist. Und im Kolosserbrief geht es viel weiter. Ich werde dafür sorgen, dass du die Fülle des Lebens in mir, in dieser von Sünden verfluchten Welt genießen kannst. Orientiere dich an mich und dann bist du auf den richtigen Weg. So, liebe Geschwister, liebe Zuhörer in der Live-Übertragung, wie steht es zwischen dir und Jesus persönlich? Weil ohne Jesus gibt es tatsächlich keine Hoffnung. Amen. Amen. Lasst uns beten.